Nochmal genau von meiner Seite. Ja, ich habe euch ein Thema heute mitgebracht und aufgrund des Themas haben wir auch das heute so geplant, dass erst die Predigt kommt und dann der Lobpreisteil. Also keine Sorge, es wird Lobpreis geben. Aber ich glaube, der Lobpreis ist heute eine ganz wunderbare Möglichkeit, auf das, was wir hören werden in der Predigt, zu reagieren. Und eigentlich verstehe ich meine Predigt heute Morgen wie eine Zubereitung für den Lobpreis. Vielleicht hört ihr mit diesen Ohren und Herzen für euch selber die Predigt. Ich habe in der vergangenen Woche irgendwie dieses Thema aufs Herz bekommen, das Vaterherz Gottes. Ich weiß nicht warum, mich hat es unglaublich berührt. Vielleicht ist es für ein paar Leute heute Morgen ganz, ganz wesentlich, für uns als Gemeinde, vielleicht als Ganzes. Wir hören das mal und ja, mit offenem Herzen und fragen Gott, was er uns sagen möchte, warum er uns heute in besonderer Weise einen Blick ganz neu in sein Herz geben möchte. Das zugrunde liegende Gleichnis, in das ich euch mit hineinnehmen möchte und das ihr bestimmt kennt, definitiv, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas 15, das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Ich werde es heute nicht lesen, ich werde euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen, so in verschiedene Stationen und Aspekte. In den meisten deutschen Bibeln ist dieser Abschnitt Lukas 15 überschrieben mit das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ist sehr kurz gegriffen eigentlich, weil es geht noch um andere Personen auch in dieser Geschichte. Ich habe mal nachgeschaut in der Hoffnung für alle, da steht die Überschrift das Gleichnis von den zwei Söhnen. Schon mal ein bisschen der Blickwinkel. Erweiterung. In der guten Nachricht ist die Überschrift der Vater und seine zwei Söhne. Kommt noch eine Person dazu. Für mich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, die Überschriften sind ja nicht im Original, die sind später dazugekommen. Ich glaube, dass das Gleichnis eigentlich heißen müsste, das Gleichnis vom liebenden Vater. Weil letztendlich in diesem Gleichnis, es geht um den Vater. Es geht um Gott. Und dann um die anderen beiden Söhne. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in den Hintergrund, in den Jesus dieses Gleichnis hinein sagt. Der Hintergrund war damals, es gab die Herren Theologen, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die hatten eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Gott ist. Und das haben sie gelehrt, das haben sie ins Volk hineingebracht. Nämlich Gott ist der absolut Heilige. Gott ist der, der das Gesetz hütet. Und auf das Gesetz achtet. Und wer zu Gott kommen will, der braucht entsprechend ein heiliges Leben. Ein moralisches Leben, ein einwandfreies Leben. Und ich glaube, auch heute ist das manchmal bei uns, bei manchen Menschen in den Köpfen drin. Gott, der Heilige, was absolut richtig ist. Aber um zu Gott kommen, brauchen wir ein moralisches Leben. Und dann gehen wir vielleicht zur Kirche und ziehen uns dafür besonders schick an und zeigen in der Kirche oder in der Gemeinde unser perfektes Bild. Wir geben uns als den Moralischen, aber wie sieht's denn in unserem Alltag aus? Haben wir wirklich so alles unter Kontrolle? Ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Das ist die Haltung der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und jetzt kommt Gott in Jesus und sagt, hey Leute, ich wollte euch mal kurz was sagen. Übrigens, ich bin der Sohn Gottes. So, das alleine ist schon mal eine enorme Herausforderung. Es kommt jemand, der wie ein Mensch aussieht und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Aber es kommt noch eine weitere Herausforderung dazu. Und zwar dieser Sohn Gottes, okay, wenn man das einigermaßen noch akzeptieren würde, dann hat man auch bestimmte Vorstellungen, wie dieser Sohn Gottes jetzt wäre, nämlich perfekt, moralisch einwandfrei, integra und so weiter. Und jetzt kommt dieser Jesus, der sich Sohn Gottes nennt, und er passt so überhaupt gar nicht in dieses Schema, was die Pharisäer und Schriftgelehrten von Gott haben, nämlich dieser Sohn Gottes liegt plötzlich mit Zöllnern und Sündern am Tisch. Hallo, geht's noch? Das passt überhaupt nicht. Zachäus, ein Zolleinnehmer, und Jesus lädt sich selber bei ihm ein. Der Sohn Gottes hat Berührung plötzlich mit Menschen, die eben nicht dieses erwartungsgemäße, standardchristliche Leben haben. Wie kann das denn sein? Jesus lässt sich von einer Prostituierten die Füße salben. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte meine Füße weggezogen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mich ganz unwohl in meiner Haut gefühlt. Aber Jesus kann das zulassen. Eine Ehebrecherin wird zu ihm gebracht und die Statuten sagen, sie muss gesteinigt werden. Und Jesus blamiert nicht sie, sondern er blamiert alle anderen Schriftgelehrten und Pharisäer drumherum. Und er nimmt diese Frau an und zeigt ihr Liebe und Vergebung und schenkt ihr neues Leben, indem er sagt, du darfst gehen. Geh hin. Sündige nicht wieder, okay, aber geh hin. Ich steinige dich nicht. Jesus redet mit einer Samariterin. Das ist das Volk, wo die Juden einen Riesenbogen drum gemacht haben. Jesus sprengt als Sohn Gottes alle Erwartungen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten, wie Gott ist. Und was Jesus damit sagen möchte, durch sein Verhalten und dann auch durch dieses Gleichnis, ist, er möchte sagen, ja, ihr lieben Leute, ihr habt recht, Gott ist heilig. Er ist gerecht, absolut. Aber er ist auch noch mehr. Er ist noch mehr. Er bleibt nicht nur dabei stehen. Dieser Gott weiß, wie wir Menschen sind und er weiß, wie wir scheitern und er weiß, wie schwach wir sind. Und er ist nicht der Gott, der sich hinstellt und Punkte zählt, ja, wieder gefehlt, wieder gefehlt, wieder gefehlt, wieder gefehlt, so und so weiter. Das wissen wir oft schon selber genug, sondern er ist der Gott, der darüber hinausgeht und sagt so, und ich möchte Gnade und Barmherzigkeit euch schenken. Jesus ist nicht der, der das Gesetz aufhebt. Da müssen wir ganz genau hingucken. Jesu Liebe, Gnade, Barmherzigkeit hebt nicht das Gesetz auf. Er sagt es selber in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen zu erfüllen. Zu erfüllen als ein Aspekt, weil er das Gesetz in sich erfüllt, tatsächlich. Er ist der einzige Mensch, weil er Gott ist, der das konnte. Aber zu erfüllen auch mit dem zweiten Aspekt, dass er auf das Gesetz die Gnade draufsetzt, weil nur dann kann das Gesetz auch wieder Leben geben. Ansonsten würde es uns alle völlig verurteilen. Denn das Gesetz kann entscheiden. Wir wissen, dass aus unseren menschlichen Gesetzen zwischen richtig und falsch, das gehört zu dem, das gehört zu dem. Aber es kann nie einen Menschen rehabilitieren. Das Gesetz alleine kann keinen Menschen rehabilitieren. Und das ist das, was Jesus uns schenken möchte. Diese Chance und diese Möglichkeit, dass wir in ihm neues Leben bekommen und dass trotz unserer Schuld und all das, was wir im Leben gemacht haben und auch immer weiter noch machen, weil wir Menschen sind, weil wir immer wieder fallen, auch als Christen, er möchte seine Gnade immer wieder drüber stellen und uns anbieten, weil seine Gnade das ist, was uns immer wieder neue Chance, neues Leben und neue Kraft gibt. Und in diesem Zusammenhang jetzt erzählt Jesus drei Gleichnisse. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Drachme, ein Geldstück, und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und alle drei Gleichnisse sollen vor allen Dingen den Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich machen, ja, ihr habt recht, es gibt Gesetz und Gerechtigkeit und Standards im Reich Gottes. Aber es geht weiter, Gott macht sich auf die Suche. Das sind die drei Gleichnisse, die alle eine Message haben und sagen, Gott macht sich auf die Suche nach dem und derjenigen, die verloren gegangen ist. Und verloren, das kann was Grundsätzliches sein, aber ganz ehrlich, auch ich, der ich lange schon mit Jesus lebe, fühle mich manchmal in meinem Alltag immer noch verloren. Vielleicht definitiv nicht so grundsätzlich. Und wir dürfen für uns als Christen genauso annehmen, auch uns geht Gott heute immer wieder nach und sucht uns in unserer kleinen alltäglichen Verlorenheit, in die wir auch immer wieder reinrutschen. Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Vater hat zwei Söhne, der Jüngere will sein Erbe ausbezahlt bekommen. Ich habe mal nachgeschaut in Kommentaren. Grundsätzlich ist die Regel so, aus der Bibel kann man das lesen, 5. Mose 21. Zwei Söhne, der Ältere bekommt zwei Drittel, weil er alles weiter bewirtschaften muss, der Jüngere ein Drittel. Das heißt, der Jüngere hat ein Drittel des gesamten Vermögens dieses Vaters bekommen. Was heißt, der Vater musste vorher seine Ländereien veräußern, also ein Großteil, hat es in Bargeld umgewandelt und hat dem Sohn ein Drittel dieses Vermögens gegeben. So, wir schauen mal hin, was hier eigentlich passiert. Denn es ist nicht einfach nur, der Vater zahlt hier etwas aus, sondern er nimmt das Erbe praktisch vorweg. Ja? Er nimmt das Erbe vorweg, was dem Sohn eigentlich zugestanden hätte in dem Moment, wo der Vater stirbt. Und das ist im orientalischen Denken früher ein absolutes No-Go. Das müssen wir wissen als Hintergrund. Das geht nicht. Das hat es nicht gegeben, dafür gab es keine Option. Wenn du so etwas gemacht hast, gefordert hast alleine, konntest du schon sterben dafür. Weil es heißt, Vater, gib mir deine Gabe, aber du bist mir egal, du bist tot. Das ist die Message dahinter. Es gibt keine Regel, wie wir heute haben, dass man ein Erbe vorzeitig auszahlen kann. Wir müssen uns das wirklich vorstellen, was für eine Message an dieser Stelle steckt. Der Sohn sagt, Vater, ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Du bist tot, gib mir deine Gaben, aber dann war's das und ich werde dich nie wiedersehen. Wow. Wisst ihr, wir übertragen das mal an der Stelle. Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen so leben. Wir leben jeden Tag mit den Gaben Gottes. Wir sind so ins Leben gekommen. Wir sitzen hier, weil Gott uns heute Morgen den Atem geschenkt hat, unseren Herzschlag geschenkt hat, unsere Gesundheit, dass wir hierher kommen können. Aber es gibt viele Menschen, die das alles nehmen und selbstverständlich nehmen und sagen, aber Gott ist für mich tot. Und das müssen wir ganz in der Tiefe verstehen. Das ist das, was die Bibel mit Sünde meint, mit diesem Begriff. Sünde heißt nicht, dass du ein moralisch unbedingt schlechtes Leben hast. Es gibt so viele Menschen, die ohne Gott leben, die wunderbare Leben leben, die unglaublich hilfsbereit sind, sozial. Wunderbar. Das ist nicht der Punkt. Und es gibt Christen, die benehmen sich so daneben. Was Gott möchte, ist, dass wir erkennen, dass wir seine Geschöpfe sind und dass wir ohne ihn nichts tun können. Und dass wir in Beziehung zu ihm leben. Dafür sind wir geschaffen. Und deswegen ist die Frage, geht mal so rein, ab welchem Punkt ist der verlorene Sohn eigentlich verloren? Mal kurz nachdenken. Die Standardantwort war ja natürlich Tiefpunkt, als er bei den Schweinen ankommt. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht, wenn ihr genau hinguckt, dann ist der verlorene Sohn ab diesem Moment verloren, wo er sich vom Vater abkoppelt. Und alles, was folgt, die ganze Karriere nach unten, das ist alles die Folge, weil er plötzlich im Leben nach anderen Quellen sucht, die ihn stillen können. Und dann sucht er Party, Verprassen, Alkohol, Frauen, er sucht den Lebenssinn, weil da, wo wir uns von Gott abkoppeln, wir sind so gestrickt, dass wir nach etwas suchen, was uns füllt. Und wenn Gott dieses Ewige nicht füllen kann, dann werden wir in der Welt nach allen möglichen Alternativen suchen. Aber sie werden uns nicht füllen, weil alles letztendlich vergänglich ist. Da gab es ein Zeichen, hat das was mit Technik zu tun? Du hattest dich gerade gemeldet? Nein. Okay, danke. Genau. Ja, Gott möchte uns zurückrufen zu ihm, weil nichts anderes kann unsere tiefste Sehnsucht wirklich so füllen. Kein Reichtum, kein Standard, den wir im Leben erreichen, kein Partner, keine Kinder, nichts, nichts. Und ich möchte dich fragen, vielleicht ist es Gottes Frage an dich, worauf baust du dein Leben? In der Tiefe, worauf baust du dein Leben? Was gibt dir tiefen Lebenssinn? Was gibt dir ein Fundament und eine tiefe Freude und Zuversicht, wer du bist, was gibt dir Identität? Hast du Identität? Eine tiefe Identität, die auch dann bleibt, wenn äußere Dinge wegbrechen. Eine ewige Identität, zu der du geschaffen bist. Der Vater lässt den Sohn ziehen und das finde ich unglaublich bemerkenswert. Und hier erkennen wir das erste Mal etwas über Gott, wie Gott ist. Gott ist ein absolut liebender Gott. Und gerade weil er dieser liebende Gott ist, ist er ein Gott, der uns absolut in Freiheit stellt. Wir sind in der Freiheit zu entscheiden, welchen Weg wir gehen, welche Entscheidung wir treffen, ob wir mit ihm leben wollen oder nicht. Oder wenn wir mit ihm leben, ob wir auf ihn hören wollen oder nicht. Gott lässt uns diese Freiheiten. Er respektiert unsere Entscheidung, weil Liebe so ist. Weil Liebe niemals zwingt. Unsere Entscheidungen haben aber auch Konsequenzen. Gott drückt uns diese Konsequenzen nicht auf, sondern es ist ganz klar. Wenn wir auf eine heiße Herdplatte greifen, werden wir uns verbrennen. Es gibt Bezüge im Leben, die sind einfach so. Und wenn wir Mist bauen an bestimmten Stellen, wissen wir, wir werden es ausbaden. Wenn wir positive Entscheidungen treffen, werden wir positive Frucht ernten. Wenn wir negative Entscheidungen treffen, werden wir negative Frucht ernten. Gott respektiert diese Entscheidungen. Und gleichzeitig, wir gehen jetzt in der Geschichte weiter, merken wir, Gott ist ein Gott, der nicht da einfach stehen bleibt und uns unseren Entscheidungen einfach überlässt. Das ist die wunderbare Botschaft, denn am Ende sehen wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn weiter, ist das Geld aufgebraucht. Zusätzlich gibt es jetzt noch eine Hungersnot und der Sohn kommt in absolut existenzielle Not. Alles, was vorher sein Leben zum Schein offenbar ausgemacht hat, bröselt innerhalb von Sekunden weg. Oder Tagen, aber relativ schnell. Er hat am Ende noch nicht mal Geld, um sich Essen zu kaufen und diese Scheinfreunde entpuppen sich als Scheinfreunde, die sich nur um ihn herum geschart haben, weil er das Geld hatte, weil er immer noch eine Runde ausgegeben hat und die sind jetzt auch plötzlich weg. Er ist völlig alleine und auf sich gestellt und guckt, wo habe ich irgendwie eine Chance zu überleben, und er findet einen Bauern, bei dem er die Schweine hüten kann und dafür als Gegenleistung ein bisschen Essen bekommt. Aber selbst das reicht nicht. Es reicht nicht, um ihn satt zu machen. Und er bittet den Bauern und sagt, kann ich von dem Schweinefutter noch eine extra Portion für mich haben? Und der Bauer sagt, nee, geht nicht mehr. Ich muss das selber einteilen. Also dieser Typ ist jetzt bei den Schweinen und er hat dort noch Hunger. So, und jetzt kommt wieder etwas, wo es ganz wichtig ist, in den Hintergrund zu gehen, um diese Geschichte in der Tiefe zu verstehen und die Schönheit Gottes wirklich in diesem Gleichnis zu sehen. Wir denken, okay, krasse Situation. Wenn man bei den Schweinen gelandet ist, ist ein tiefer Abstieg, aber gut, muss man halt mal durch. Und kriegt man hoffentlich auch einigermaßen hin. Jesus erzählt dieses Gleichnis Juden. Und für einen Juden war das Schwein das Allerunterste. Das durftest du nicht berühren, da durftest du noch nicht mal in die Nähe irgendwie kommen. Und jetzt sitzt dieser Sohn bei den Schweinen und das ist praktisch die Message, die tiefe Message, dieser Sohn, dieser junge Mann, hat es wirklich komplett vergeigt. Es gibt keine Chance mehr. Wenn er bei den Schweinen angekommen ist, dann ist jedem Juden sofort klar, dann wird der Vater ihn nicht mehr anrühren, nicht mehr angucken, wie auch immer. Dieser junge Mann ist wirklich am untersten Boden des Fasses angekommen. Das ist die Message dabei. Er hat sich komplett in die Güllegrube des Lebens gesetzt. Und er hat es selbst verschuldet. Und jetzt muss er es ausbaden. Niemand will und wird mehr mit ihm in Kontakt sein. Und da sitzt er jetzt, so verloren, und macht sich Gedanken. Und manchmal ist es bei uns im Leben auch so, dass wir leider manchmal wirklich erst so richtig an die Wand fahren müssen. Dass der Schmerz erst so richtig groß werden muss, offenbar, bis wir wissen, wohin wir gehen, um uns einfach neu wieder herstellen zu lassen. Not lehrt beten. Ihr kennt den Spruch. Manchmal ist es so. Es ist schade, dass es manchmal so ist oder sein muss, weil wir uns viel, glaube ich, ersparen könnten, wenn wir vorher mit Gott leben und ihn fragen und in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Passt ganz gut zu dem, was du vorhin eingebracht hast. Aber jetzt kommt Gott ins Spiel. Selbst wenn wir bei den Schweinen gelandet sind, es gibt eine Chance. Und das ist das, was Gott sagen möchte. Der Jude würde jetzt hier stehen bleiben. Der Pharisäer, der Schriftgelehrte, würde hier stehen bleiben und sagen, Punkt dahinter, die Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte bei Gott geht weiter. Der Sohn weiß, ich habe keine andere Chance mehr, als es einmal zu versuchen. Ich weiß, mein Vater, dem geht's gut. Der hat noch Arbeit, da gibt es noch Geld, da sind Tagelöhner. Und ich werde einfach hingehen und bitten und betteln einmal und sagen, kannst du mich als Tagelöhner einstellen? Und wenn er es tut, ist gut, wenn nicht, gehe ich weg und dann lege ich mich irgendwo hin und sterbe. Und ich kann mir vorstellen, in dem Moment, als er sich auf den Weg gemacht hat, es wird ihm unglaublich viel durch den Kopf gegangen sein. Und ich vermute, er wird immer mal wieder gedacht haben, mache ich das wirklich oder kehre ich um? Wie wird der Vater reagieren? Ich trage so viel Schuld, so viel Scham, so viel Angst in mir herum. Ich habe ein Drittel seines Vermögens einfach mal so aus dem Fenster geworfen. Und er läuft, sieht von Ferne schon das Haus des Vaters, das Anwesen. Und jetzt beginnt dieses helle Licht auf Gott zu strahlen im Bild dieses Gleichnisses. Es heißt dann in Lukas 15, als er der Sohn, aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Viele Ausleger deuten diese Stelle darauf, und ich schließe mich an, dass der Vater wohl die ganze Zeit immer schon wieder geguckt hat. Vielleicht morgens, mittags, abends. So eine Dauerhaltung, hoffentlich kommt mein Sohn zurück. Wann kommt er zurück? Und dann hat er sich vielleicht wirklich dreimal am Tag auf die Veranda gesetzt und so auf die Ebene geguckt. Kommt da vielleicht irgendwann wieder jemand, der so aussieht wie mein Sohn? Und die meisten Ausleger sagen, an dieser Stelle hat der Vater sich schon lächerlich gemacht. Ist auch etwas, was wir als Hintergrund wissen müssen. Denn wenn jemand gesehen hätte und ihn nachgefragt hätte, warum kommst du da dreimal täglich auf die Veranda? Und er gesagt hätte, ja, ich gucke halt Ausschau nach meinem Sohn. Dann wäre das völlig lächerlich gewesen, weil der Sohn hat ihn betrogen. Er hat dieses Vermögen aus dem Fenster geworfen. Er hat den Vater verstoßen, und die Rückantwort, die Reaktion ist, dass der Vater den Sohn genauso verstößt. Ende Gelände. Und dass der Vater immer wieder aus dem Fenster guckt, damit macht er sich vor den Menschen schon lächerlich. Überlegt mal, was das über Gott sagt. Und über das Gottesbild der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagen, nein, wenn du was falsch gemacht hast, ist vorbei. Und Jesus sagt, nein, Leute, Gott ist ganz anders. Und hier sehen wir den ersten Hinweis auf das Herz Gottes. Gott ist ein Gott, der nach jedem Menschen Ausschau hält. Egal, wie weit er weg ist, egal, wie weit er sich in die Nesseln gesetzt hat oder in die Güllegrube des Lebens. Gott hält Ausschau, weil sein Herz von einer unglaublich tiefen Sehnsucht geprägt ist, dass er seine Menschen, seine Geschöpfe, seine Kinder wieder bekommt, dass Herz und Herz sich wieder vernetzen, dass wieder Beziehung da ist, egal was vorgefallen ist. So ist Gott. Und eines Tages, dann guckt er, und er guckt nochmal hin und sagt, das ist er. Das ist mein Sohn. Und dann lesen wir in Vers 20, nein, das lesen wir nicht, aber ich stelle mir das so vor, wie der Sohn kommt, völlig zerfetzte Kleidung, verfilzte Haare, jahrelang weg gewesen, die Haare nicht geschnitten, nicht gewaschen mehr, bei den Schweinen gewesen. Der Typ sah aus und duftete. Definitiv. Und so kommt er auf das Haus des Vaters zu. Und dann heißt es in Vers 20, als er, der Sohn, aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Dieses Wort im Griechischen ist ein wunderbares Wort. Als ich das damals im Griechischen gelernt habe, es hat mich total beeindruckt und ist irgendwie hängen geblieben. Splak chnitsomai, so heißt dieses Wort. Und das heißt, das ist nicht hier ein Jammern. Sondern Splak Nitzumai, Chnitzumai heißt, ich sehe etwas und mir dreht es die Eingeweide um. Das ist das Bild. Mir dreht es vor Jammer, vor Kummer, vor Traurigkeit, vor Mitbewegtheit meine Eingeweide um. Das ist nicht, oh ja, dem geht's aber schlecht. Okay, was kann man da machen? Sondern es ist, oh, nein. Also das ist Gefühl, das ist Herz, das ist Leidenschaft, Mitleiden. Und das sagt Gott, so ist Gott, wenn er uns sieht in unserer grundsätzlichen Verlorenheit. Oder wenn er uns auch sieht als die, die wir grundsätzlich schon gerettet sind, aber trotzdem mit unseren Nöten zu kämpfen haben, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Grenzen, mit unserer Schwachheit, mit unserer Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, wie wir gerade den nächsten Schritt machen sollen. Gott sieht uns so. Und ich liebe diese Stelle, ich liebe dieses Gleichnis. Und ich wünsche dir, nimm das bitte mit, da wo du vielleicht kämpfst, wo es dir gerade nicht gut geht. Ich möchte im Namen Gottes wirklich sagen, ob du das jetzt gerade fühlen kannst oder nicht, ich möchte es dir weitergeben. Gott sieht so auf deine Not und Er fühlt mit dir mit, er leidet mit dir mit. Es dreht ihm die Eingeweide um. So ist das Herz Gottes. Und in dem Moment, es hält ihn nichts mehr, den Vater. Als er das sieht, als er sieht, in was für einem Zustand sein Sohn ist, den er immer noch seinen Sohn nennt. Er hat das nie aufgekündigt. Rennt er los. Und ich habe an der Stelle auch gedacht, zwei Punkte. Ein Punkt bin ich selber raufgekommen, den anderen habe ich nachgelesen. Der erste habe ich gedacht, würde ich als Vater losrennen? Wahrscheinlich schon, weil wir heute in einer anderen Zeit leben. Aber wenn ich mich reinversetze in die Zeit damals, in die Rechtssachen, sage ich mal auch, was der Sohn da rechtlich, sage ich mal, gebrochen hat, in was für ein Licht er den Vater gestellt hat. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass der Vater erstmal stehen bleibt und sagt, mein Sohn, okay, dann warten wir mal ab, was der mir zu sagen hat. Will er vielleicht noch mehr Geld? Soll mal kommen, soll mal Rede und Antwort stehen. Es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Ich habe nachgelesen, dass im alten Orient der Hausvater, der Patriarch, sage ich mal, niemals gerannt ist, sondern er ist mit Würde geschritten, langsam, andächtig. Wenn ein Hausvater gerannt ist, war das immer ein schlechtes Zeichen. Entweder seine Frau ist ihm weggerannt, er rennt hinterher oder das Haus brennt. Es war immer ein Hausvater, ein Patriarch ist nicht gerannt. Damit hat er sich verdächtig und lächerlich gemacht vor der Nachbarschaft. Gott macht sich lächerlich für dich, für uns. Er geht ans Kreuz, die Welt lacht. Was ist das für ein Gott? Aber jeder, der drauf guckt und sagt, hey, das ist für mich ist Gott diesen Weg gemacht, der lacht nicht mehr, sondern der kann nur noch anbetend auf die Knie gehen und sagen, wow, Gott rennt mir entgegen. Er entäußert sich all seiner Herrlichkeit, Schönheit für mich, tut er das. Gott macht sich ein Stück weit vor der Welt lächerlich, um jeden, der ihn sieht und erkennt, wirklich in die Arme zu schließen am Kreuz. So eine Sehnsucht, tiefe Sehnsucht hat Gott nach uns Menschen, dass er nicht wartet, bis wir Rede und Antwort stehen, sondern dass er uns entgegenrennt und alles gibt am Kreuz, um uns zu lieben und mit Liebe und Gnade und Barmherzigkeit zu überschütten. Der Vater rennt und wirft damit alle gesellschaftlichen Konventionen über Bord, um uns zu erreichen. Und hier ein Nebengedanke. Gesellschaftliche Konventionen. Gibt es auch gemeindliche Konventionen? Sind wir bereit, gemeindliche Konventionen über Bord zu werfen, um Menschen zu erreichen? Die schlimmste Konvention in Gemeinde ist, haben wir schon immer so gemacht. Und wenn wir durch, haben wir es schon immer so gemacht, Menschen nicht mit der Liebe Gottes erreichen, dann sollten wir es anders machen. Seid ihr bei mir? Ich wünsche uns wirklich als Gemeinde so dieses tiefe, tiefe Herz für Menschen. Und ich schließe mich voll mit ein, dass wir bereit werden, Menschen entgegenzurennen. Ich liebe das in diesem Bild, wirklich. Und ich kann mir so viel und wir können uns so viel von Gott abgucken. Und dann sehen wir, dieser Sohn hatte sich ja was bereitgelegt, hat gesagt, okay, Vater, ich weiß, Sohn ist vorbei, aber als Tagelöhner, stell mich als Tagelöhner ein. Und das können wir ganz schnell machen, diese Stelle, der Sohn fragt es gar nicht mehr. Sondern er erkennt, so wie der Vater mir entgegenrennt, das ist pure Liebe. Ich bin sein Sohn. Und er nimmt das einfach an. Da ist nichts weiter mehr nötig. Und dann lässt der Vater Dinge holen. Er nimmt ihn, den Sohn, in den Arm, begrüßt ihn praktisch wieder und lässt dann Dinge holen. Und da lasst uns auch mal hingucken. Manchmal bleiben wir stehen und sagen, wow, wenn du im Vaterhaus angekommen bist, wenn Gott dich wieder angenommen ist, dann ist die Geschichte zu Ende, dann wird gefeiert. Genau. Aber lasst uns mal in die letzten Verse noch reingucken, die oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Der Vater holt bestimmte Gegenstände für den Sohn. Das erste ist ein Gewand. Dieses Gewand ist nicht nur, weil er wieder Kleidung braucht, sondern dieses Gewand vom Vater, das kennen wir zum Beispiel auch von der Josefsgeschichte und so, damit wird Identität verliehen. Und unter anderem eben die Identität sichtbar, diese Gewänder, die hatten oft entsprechende Aufdrucke oder ja, man konnte dadurch identifizieren, er gehört dadurch zu diesem Vater, der Patriarch, der Vater war das Höchste, das Zusammenhängende, und aber auch, er war verbunden mit allen anderen Familienmitgliedern. Und Gott schenkt uns, wenn wir seine Kinder werden, ein neues Gewand. Das ist das Gewand seiner Familie. Übertragen heißt es, wir werden in die Familie Gottes gestellt durch Gottes Gerechtigkeit. Er zieht uns seine Gerechtigkeit an. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern es ist seine Gnade in Jesus Christus, die er uns anzieht, wenn wir es annehmen, wenn wir uns damit ankleiden lassen. Seine Vergebung am Kreuz. Und gleichzeitig, wir gucken uns gegenseitig an und merken plötzlich, hey, wir haben das gleiche Gewand. Weil wir den gleichen Vater haben. Wow. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Ihr merkt, wir werden nicht nur individuell gerettet. Das ist gut, das ist wichtig. Wir werden aber auch in eine Gemeinschaft gestellt. Und ich wünsche uns, wir sind hier Gemeinde und wir staunen immer wieder, was für unterschiedliche Menschen hier sind. Hätte man am Anfang gar nicht gedacht, wie unterschiedlich wir alle ticken. Und ja, und das fordert uns echt auch manchmal heraus. Herz Gottes. Ich wünsche uns Herz Gottes. Und ein Aspekt dieses Herz Gottes ist, dass wir einander annehmen mit den Augen Gottes und sagen, wow, du hast das gleiche Kleid wie ich. Wow, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und dass wir lernen, einander wirklich in dieser Liebe und Wertschätzung, Respekt anzunehmen und miteinander auf dem Weg zu sein. Es hört nicht auf, der Vater bringt auch einen Ring. Ein Ring, ist nett, ne? Ich habe auch einen Ring, zwei sogar. Ihr habt sicherlich, gibt einige Ringe, die hier blinken. Manche haben eine Bedeutung, manche sind einfach nur schön. Dieser Ring, den der Vater hier gibt, das ist ein besonderer Ring. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Schmuck, sondern das ist ein Siegelring. Und jetzt überlegt einmal, was der Vater macht. Ein Siegelring hat eine ganz besondere Bedeutung. Ein Siegelring hat die Bedeutung im Alten Orient, dass du damit Geschäfte im Namen dessen machen kannst, auf den dieses Siegel verweist. Jetzt überlegt euch bitte. Der Sohn hat ein Drittel des Vermögens verprasst, das ist weg. Würde ich sagen, okay Sohn, komm mal her, jetzt kannst du dich mal bewähren. Und dann können wir gucken, wenn das eine Zeit lang funktioniert hat, dann können wir auch mal wieder ein Taschengeld auszahlen oder mal einen gedeckelten Scheck dir geben oder wie auch immer. Der Vater ist verrückt, menschlich gesehen. Er gibt ihm den Siegelring und sagt, Sohn, alles was ich habe, die zwei Drittel, kannst du auch wieder. Ich halte nichts zurück. Ist das nicht Wahnsinn? Menschlich gesehen, so ist Gott. Und das ist das, das geht in unsere Identität. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir Jesus aufgenommen haben, Siegel. Siegel gibt es eine Brücke, vielleicht klickt es bei dem einen oder anderen, das ist der Heilige Geist. Und Jesus sagt dir, hey, wenn du Gottes Liebe angenommen hast, wenn du mit ihm lebst, dann hast du den Heiligen Geist bekommen und hast Vollmacht, in diesem Heiligen Geist zu leben. Und Geschäfte in meinem Sinne zu machen. Das heißt, die Ermutigung an dich und die Ermunterung und die Aufforderung, ich brauch's auch selber immer wieder, bleib nicht stehen, sondern steh auf, geh in die nächste Woche und sag, ich bin ein Unterhändler des Heiligen Geistes, ich darf in meine Beziehung hinein, in meinen Arbeitsplatz, wo auch immer ich bin, ich darf mit dem Heiligen Geist hingehen und Situationen für Gott einnehmen, in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist unsere Kraft. Ohne ihn sind wir so kraftlos. Ohne ihn sind wir nur auf uns geworfen. Aber Gott sagt, hey, bei mir ist die Fülle. Bei mir ist die Fülle. Und ich gebe dir den Heiligen Geist als ein Siegel, damit du diese Fülle anzapfen kannst und deinen Alltag in meiner Kraft gestalten kannst, damit wirklich mein Göttliches, mein Übernatürliches hineinkommt und du, oder ich, sagt Gott, Dinge verändern kann, die du gar nicht verändern kannst. Das ist wunderbar und ich möchte euch einfach ermutigen, wirklich darin zu leben, immer wieder. Und wenn ihr am Ende seid, sagen, okay, aber Geist Gottes, du bist nicht am Ende. Du bist das Siegel, mit dem ich wirklich Dinge anders angehen kann, weil du wirkst. Und das Letzte geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Der Vater gibt dem Sohn auch Sandalen. Das ist auch nicht nur, weil er jetzt zerschlissene Schuhe hat und was Neues unter die Füße braucht auch. Aber Sandalen ist auch ein Bild, weil Sandalen hatten nur Familienmitglieder. Die Sklaven mussten barfuß laufen. Das heißt, dass du diese Sandalen hattest, sagt auch, du gehörst zur Familie Gottes. Und gleichzeitig, Sandalen hatten Profile. Und wenn du ein Geschäft gemacht hast, ein Acker zum Beispiel gekauft hast, dann bist du mit diesen Sandalen über den Acker gelaufen, hast den markiert. Und jeder konnte für diesen Moment, solange es noch keinen Vertrag oder sonst irgendwas geben, sehen, okay, dieser Acker ist verkauft und er gehört zu dem und dem oder der Familie. Durch das Profil an den Sandalen wurde es identifiziert. Was heißt das? Gott hat dir, hat uns als Gemeinde Autorität gegeben, Land einzunehmen. Wir dürfen Land einnehmen, wir dürfen aus diesem Gottesdienst und sollen aus diesem Gottesdienst wieder rausgehen. In unsere Bezüge, in denen wir ab morgen stehen oder vielleicht ab heute. Und du sollst dich einfach wirklich berufen und beauftragt und bevollmächtigt wissen, dass der Platz, wo du bist, dein Auftrag ist, um Land einzunehmen für Jesus. Wir treffen uns nicht nur hier von Sonntag zu Sonntag und genießen wunderbare Gottesdienste und genießen die Liebe Gottes, sondern wir tanken sie echt auf. Und das wünsche ich dir, dieses Herz Gottes, dass es dir tief vor Augen und tief vor deinem eigenen Herzen steht. Und du heute wirklich einfach dankbar aus diesem Gottesdienst rausgehst, voll erfüllt, wie dieser Gott ist und wie dieser Gott für dich ist. Er ist ein Gott für dich, der dir entgegenrennt, der dich sieht und mit dir leidet und mit dir fühlt und dich an die Hand nimmt und sagt, hey, Sohn, Tochter, wir gehen diese Dinge gemeinsam an. Er ist ein Gott, der dich ins Vaterhaus zurückholt, bei dem du ausruhen darfst, der dich neu einkleidet, bei dem du einfach erstmal, du musst du nicht arbeiten, sondern du darfst zur Ruhe kommen, darfst dich von ihm stärken und neu ausrüsten lassen. Und er ist einer, der dir Vollmacht gegeben hat. Und das nehmt auch mit. In der Vollmacht des Geistes Gottes, in seiner Vollmacht von Berufung, wirklich Land einzunehmen, das Leben um dich herum zu gestalten, nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil er dir den Heiligen Geist dazu gegeben hat, weil er dir das zutraut, in all deiner Begrenztheit und Schwachheit auch, die wir haben dürfen. Aber wir haben auch den Heiligen Geist. Und dann können wir beten, wir können Situationen, wir können Menschen segnen und Dinge werden sich verändern. Das alles ist das Herz Gottes und es ist keine Struktur und ich habe keine drei Punkte diesmal, aber ich hoffe, dass ich dir persönlich ein bisschen die Tür aufmachen konnte, um in dieses Herz Gottes reinzugucken und lass du dich ansprechen durch den Geist Gottes jetzt selber. Hey, was ist für dich dran? Wo möchte der Geist Gottes dir begegnen, damit das Herz Gottes in dir größer wird und dein Herz verändert und transformiert? Amen.